Deutschlandfunk, Information und Musik.
Weihnachten geht ja meistens mit Kompromissen einher. Man muss den nervigen Großonkel ertragen, dafür bekommt man dann von der Tante echt gute Mousse Schokolade zum Nachtisch. So sehen ja typische Kompromisse aus. In einem Jahr, wo die Corona-Pandemie alles bestimmt, ist natürlich auch das anders. Weihnachten nur im ganz kleinen Kreis mit den Eltern feiern und dafür auf das Abendessen mit Freunden oder Verwandten verzichten. Oder doch lieber die Eltern gar nicht sehen, um wirklich sicher zu gehen? Das sind so Fragen, die sich an diesem Weihnachten viele stellen mussten wegen des Coronavirus. Und in diesem Jahr muss man besonders viele Kompromisse machen, wenn man sich und seine Liebsten schützen möchte. Wie schwierig sind diese Kompromisse? Wie könnten wirklich gute Kompromisse alle weiterbringen, auch bei so großen Themen wie dem Klimawandel zum Beispiel? Darüber habe ich mit dem Philosophen und Biologen Andreas Weber gesprochen. Er hat sich in seinem neuen Buch »Warum Kompromisse schließen« ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. Und meine erste Frage war, Weihnachten geht ja meistens mit Kompromissen einher. Mussten Sie dieses Weihnachten besonders schwierige Kompromisse machen?
Also was die personelle Zusammensetzung angeht, nicht. Die ist klein und wäre sie sonst auch gewesen. Aber es ist so, dass ich dieses Jahr auf das Geheiß meiner beiden Kinder, die beide ein veganes Weihnachtsessen haben wollten, auf die Weihnachtsgans, die Biogans verzichtet habe. Und es ist mir nicht ganz leicht gefallen, gebe ich zu. Aber ich weiß, dass beide sich freuen und ich kann jetzt auch ein neues Essen ausprobieren und bin eigentlich jetzt sehr froh, dass ich das so mache. Also es ist ein Kompromiss, bei dem eine sozusagen höhere Ebene der Zufriedenheit rauskommt. Zumindest sage ich das jetzt. Ich habe es noch nicht gekocht. Ich hoffe, das wird dann auch so sein.
Sie sagen also, es gibt durchaus einen Belohnungseffekt, dass man sieht in einem Kompromiss, wunderbar, das bringt uns allen was, aber trotzdem sagen Sie, es fällt einem wahnsinnig schwer, einen Kompromiss einzugehen. Warum ist das so? Warum sind Kompromisse so schwer?
Ja, ein Kompromiss ist eigentlich im Grunde sowas wie der Vollzug einer echten Beziehung, wo beide Seiten ihren Platz haben und nicht nur einer sich durchsetzt. Das heißt also, wenn ein Kompromiss gefunden wird, findet Beziehung statt. Und das ist dann letztlich eine gute Erfahrung, weil wir alle Beziehung wollen und auch Beziehung brauchen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir erstmal unsere primären Interessen gerne durchsetzen möchten. Und wenn wir feststellen, das geht jetzt nicht so einfach, weil jemand anders, der mir wichtig ist, was anderes will, ist das natürlich mühsam. Und wir sind geraten in Versuchung, wie auch immer manipulativ oder mit Gewalt, unser Ding durchzuziehen. Das ist ja auch ein bisschen angesagt. Aber wenn man es schafft, die gemeinsame Mitte zu finden, ist das eigentlich wirklich so ein Geschenk für alle.
Und was würden Sie jetzt sagen in der Corona-Pandemie? Da muss man ja gefühlt zumindest sehr viele Kompromisse machen. Ist Corona gerade die perfekte Schule fürs Kompromissmachen?
Ja, es könnte die perfekte Schule sein. Das wäre eigentlich die Botschaft, die wir hören sollten. Ich bin aber nicht sicher, ob sie das ist. Es ist eher so die Schule im irgendwie einigermaßen sich durchlavieren und möglichst viel trotzdem noch mitnehmen. Das ist ein bisschen schade. Es ist ja so, dass im Grunde genommen wir das Virus überhaupt haben, weil wir als Menschen kompromisslos gegenüber den anderen Wesen sind und soweit in deren Lebensräume vordringen, dass dann eben jetzt ein Virus von denen übergesprungen ist. Also es ist sozusagen in dem ganzen Corona-Geschehen ist ein riesiges Ausrufezeichen, dass wir als Menschen mehr gemeinsames Handeln miteinander und mit anderen Wesen finden sollten. Und ich finde, das wäre wirklich gut, wenn wir das hören würden als Zivilisation und sagen würden, okay, da lassen wir uns jetzt echt mal drauf ein und nicht weiter so diese One-Click-Buy-Haltung, die wir normalerweise immer so haben neuerdings.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch über die Gegenüberstellung der Philosophin Hannah Arendt und des Staatsrechtlers Carl Schmitt und stellen Schmitt da ein bisschen in die Richtung desjenigen, der kompromisslos ist, also weil er eben denkt in einem Freund-Feind-Schema, also wir gegen die anderen. Würden Sie jetzt auch mit Blick auf das, was Sie gerade gesagt haben, mit dem Umgang mit der Umwelt und dem kompletten Planeten sagen, dass wir tendenziell in einem Zeitalter der Kompromisslosigkeit leben, wo eigentlich so ein schmidtsches Denken sich durchgesetzt hat?
Absolut. Also ich würde nicht nur sagen tendenziell, sondern ich würde sagen, ganz explizit leben wir in einer Zeit der Kompromisslosigkeit und auch in einer Zeit, in der Kompromisse per se einen schlechten Ruf haben. Das wird sicherlich Hörerinnen und Hörern jetzt so gehen, dass sie so intuitiv sagen, ja, Kompromisse, das ist doch faul. Und wir haben das also so richtig eingesogen mit der Muttermilch und mit unserem ganzen sozialen System. Und insofern ist also Schmitt irgendwie Sieger geblieben, obwohl er natürlich der Hausphilosoph der Nazis war und sich dadurch auch irgendwie, also klar aus dem ernstzunehmenden Bereich rausmanövriert hat. Aber trotzdem ist diese Haltung, die er propagiert hat, dass nämlich dass das Soziale immer darauf hinausläuft, dass einer gewinnen muss und einer muss dann eben klein beigeben und darf beherrscht werden. Es muss also polarisiert werden und es muss dann letztlich zum Kampf kommen. Das ist ganz tief in unserer Weltsicht. Alleine schon in dieser evolutionären Haltung, dass sowieso der Stärkere gewinnt, dass der Kapitalismus ein Verdrängungswettkampf ist, dass man sich optimieren müsse, um effizient zu funktionieren. Das ist alles gelebte und propagierte Kompromisslosigkeit. Das ist alles Carl Schmitt. Und damit ist das eigentlich alles totalitär. Und wird weder der Welt, die ein Miteinander verschiedener Wesen und verschiedener einzelner Menschen ist, gerecht, noch unserer eigenen Psyche, die nämlich auf Kooperation angelegt ist. Also wir sind sozusagen im Grunde genommen da ständig am Arbeiten gegen unsere eigenen Bedürfnisse.
Wenn Sie jetzt sagen, das hat eine totalitäre Struktur, diese Kompromisslosigkeit, dann gewinnt eine andere Aussage von Ihnen, finde ich, jetzt nochmal an politischer Brisanz, nämlich, dass Sie sagen, die Deutschen hätten eine geringere Fähigkeit zum Kompromiss. Woran machen Sie das fest?
Ja, das ist, glaube ich, historisch ziemlich deutlich zu sehen, wenn wir in unserer Geschichte zurückblicken und auch ein bisschen unseren historisch gewachsenen Ruf anschauen, dann sehen wir da einige Gestalten, die dem Kompromiss eine Absage erteilt haben. Also gucken wir zum Beispiel auf Kant, die Moralphilosophie, wo es auf den guten Willen ankommt und das Ergebnis ist dann sozusagen zweitrangig. Das ist gewissermaßen die Philosophie gewordene Kompromisslosigkeit, oder wenn wir an Luther denken, diese Geste auch, hier stehe ich und kann nicht anders, ich muss das jetzt so tun, ich kann mich nicht anpassen, und dann natürlich den nationalen Dämon Adolf Hitler, der eben ja auch dann gesagt hat, also dann eben, wenn kein Sieg, dann Untergang. Also insofern ist das, glaube ich, auch bis ins Kleine unserer Kultur ist so dieses irgendwie radikal etwas durchziehen und ordentlich sein, Prinzipien folgen und so, das ist sozusagen ziemlich in unserer Seele drin. Ich glaube aber andererseits, dass nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus auf Betreiben der Alliierten eine große Umerziehung relativ erfolgreich stattgefunden hat in Deutschland und dass also natürlich die deutsche Demokratie auch die Installation der Kompromissfähigkeit ist. Und Angela Merkel, glaube ich, ist in Wahrheit eine Kaiserin des Kompromisses, das werden wir noch sehen, wenn sie dann gegangen ist, was sie sozusagen an Produktivität durch Kompromisse herbeigeführt hat. Insofern sind wir da ein bisschen schillernd, wir Deutschen, wie bei vielen Dingen, verkörpern wir, glaube ich, zwei Extreme, die möglich sind.
Sie schreiben in Ihrem Buch, der Kompromiss, von dem wir verächtlich sprechen, ist gar nicht der Kompromiss, den wir eigentlich brauchen und auch nicht der, den wir tatsächlich suchen. Was meinen Sie damit?
Ja, das ist sehr wichtig, denn normalerweise gehen wir davon aus, dass Kompromiss immer klein beigeben heißt, also eigentlich freiwillig verlieren. Und das will natürlich keiner. Und niemand will auch seine Interessen aufgeben. Das ist aber eigentlich kein Kompromiss, wenn man sich das genau anschaut. Kompromiss kommt ja vom Lateinischen cum promissum. Und das heißt so viel wie sich gemeinsam versprechen. Und das ist also, geht auf eine Schlichtungspraxis im alten Rom zurück, wo sich die Parteien eigentlich versprachen, dass sie gegenseitig die Menschlichkeit des anderen anerkennen. Und Kompromiss heißt also deswegen eigentlich, dass beide Seiten ihre wirklichen Interessen auf den Tisch legen, zeigen, sagen, das ist mir wirklich wichtig, und dass sie dann gemeinsam suchen, was an Bestand erhalten bleiben kann, was sie sozusagen beide wollen können. Und da ist eben dieses, einer zieht den anderen über den Tisch, weil er sowieso stärker ist, ist eben gerade nicht enthalten. Also insofern wäre in meinen Augen, das schreibe ich auch so in dem Buch, und da gibt es auch gute, kluge politische Philosophen, denen ich mich da anschließen kann, wäre eben das, was so verächtlich als fauler Kompromiss gilt, wäre gar kein Kompromiss. Das ist eben eigentlich eine Nötigung einer Seite. Das ist genau nicht das, was wir sozusagen an produktivem Konflikt haben können.
Was wäre denn ein richtig guter Kompromiss, wenn wir jetzt nochmal auf die Politik schauen, vor allem mit Blick auf den Klimawandel, aber möglicherweise auch das Thema Rassismus? Dazu schreiben Sie ja auch etwas in Ihrem Buch. Inwiefern können Kompromisse vielleicht helfen beim Klimaschutz, aber auch beim Antirassismus?
Fangen wir mit dem Klimawandel an. Wenn wir weiter die nichtmenschliche Welt als ein Ding betrachten und uns überlegen, wie wir dieses Ding so behandeln, dass wir es also irgendwie so wenig stark beschädigen wie möglich, dann sind wir schon letztlich in einem Verhältnis der Nötigung zu allen anderen Wesen. Also wir müssten tatsächlich dahin kommen zu sagen, wir möchten die Interessen der anderen nichtmenschlichen Wesen repräsentieren und mit ihnen ein gemeinsames Auskommen finden. Das ist das eine. Ich fand das sehr interessant, als ich das Buch geschrieben habe, und ich habe das geschrieben während der Black Lives Matter Proteste in den USA, also sozusagen live. In dem Moment ist mir eigentlich klar geworden, dass im Grunde genommen jede Form von rassistischer Selbsterhebung auf der Absage einer geteilten gemeinsamen Menschlichkeit beruht und dass wir sozusagen da ansetzen müssen. Und insofern ist das eigentlich dann wieder eine ganz ähnliche Konstellation wie beim Klima. Wir müssen also als sozusagen politisch dominierende Gruppe, müssen wir Rechte abgeben an die, bei denen wir bisher nicht gedacht haben, dass sie irgendwie letztlich das Gleiche dürfen oder die gleichen Möglichkeiten haben. Also auch hier müssen wir sozusagen, wie soll ich sagen, eine fundamental andere Form von Beziehungsfähigkeit wieder lernen. Aber wir lernen die ja auch eben nicht nur für die anderen, sondern wir lernen sie vor allen Dingen auch dafür, um selber eigentlich eine Form von echterer und lebendigerer Existenz haben zu können.
So der Biologe und Philosoph Andreas Weber. Wir haben über die Kunst des Kompromisses gesprochen und sein neues Buch heißt »Warum Kompromisse schließen«.